I can't get no satisfaction. Diese Worte kennen zumindest die nicht ganz Jungen unter uns wahrscheinlich alle. Die Rolling Stones haben das gesungen, Mick Jagger hat das gesungen, I can't get no satisfaction. Und er beschreibt in diesem Lied, wie er nach Erfüllung sucht, nach Befriedigung sucht, wie er an verschiedensten Orten danach sucht. Und dieses Lied ist letztendlich der frustrierte Schrei eines Mannes, der nach Erfüllung sucht und merkt, wo auch immer ich sie suche, ich finde sie nicht. Wie ist das bei dir? Wo suchst du nach wahrer Erfüllung? Und hast du sie schon gefunden? Ich glaube, diese Sehnsucht nach wirklicher Erfüllung, aber auch die Frustration, dass man die irgendwie eben nicht findet, treibt sich ja ganz viele Menschen um. Erfüllung wird gesucht an verschiedensten Orten. Ja, in Karriere, in der eigenen Bedeutung, im Sex, vielleicht in den eigenen Kindern, im Urlaub, im Wohlstand, bei Partys, im Sport, bei der Entspannung. Aber egal, wo ich suche, I can't get no satisfaction. Wir müssen das immer wieder feststellen. Wirklich erfüllen können uns all diese Dinge nicht, auch wenn viele dieser Dinge sicher an sich gute Dinge sind. Nun im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, da lehrt Jesus, dass wahre Erfüllung nur bei ihm zu finden ist. Dass er allein unseren Hunger, unser Verlangen so erfüllen kann, dass wir wahrhaft und ewig erfüllt sind. Matthias Mockler hat letzte Woche schon darüber gepredigt, in der ersten Hälfte eines längeren Dialogs und hat gezeigt, dass Jesus deutlich sagt, wahre Erfüllung ist nur bei mir zu finden. Ich bin das Brot des Lebens, das wahrhaft erfüllen kann. Und heute kommen wir zum zweiten Teil dieses längeren Abschnitts, der immer mal wieder unterbrochen wird durch kurze Rückfragen oder Kommentare. Wir schauen uns in Johannes 6 die Verse 41 bis 59 an. Johannes 6, die Verse 41 bis 59 und setzen so unsere Serie durch das Johannesevangelium fort. Und heute werden wir nicht nur sehen, dass eben nur bei Jesus wahre und ewige Erfüllung zu finden ist. Heute wollen wir vor allem auch darüber nachdenken, wie wir denn nun diese Erfüllung wirklich bekommen können. Ich lese uns den Predigttext. Johannes 6, ab Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagt er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Ja, dieser Text lehrt uns letztendlich, dass Menschen wahre Erfüllung finden können, nur dann, erstens, wenn Gott sie zieht, zweitens, wenn sie Jesus wahrhaft erkennen und drittens, wenn sie Jesus im Glauben wirklich aufnehmen. Das sind die drei Punkte dieser Predigt, recht simpel. Und bevor wir uns diesen drei Punkten zuwenden, möchte ich für uns beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort wirklich zu verstehen. Und ihm wirklich zu vertrauen, sodass wir bei ihm wahres, ewiges Leben finden. Das Leben, in dem allein wirkliche Erfüllung ist. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit die Herzen auftust, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, du kennst unsere tiefe Sehnsucht nach Erfüllung, nach wahrem Leben. Und du willst uns geben, was uns wahrhaft erfüllt. Mach uns bereit für die gute Speise deines Wortes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr habt gerade schon gemerkt, dieser Predigttext ist nicht so ganz einfach, ist nicht ganz so simpel strukturiert. Manchmal sage ich, unser Predigttext fällt ziemlich offensichtlich in drei Teile und das sind dann die drei Abschnitte, die wir nacheinander betrachten wollen. Das ist heute nicht so. Zumindest habe ich es nicht so erkannt. Ich habe damit gerungen beim Schreiben der Predigt, gedacht, kann ich uns eine ganz simple Struktur geben, Vers so und so bis so und so ist das und dann das und dann das und dann ergibt sich daraus eine ganz tolle, klare Botschaft. Ja, sorry. Entweder lag es an mir oder es lag am Wort. Auf jeden Fall habe ich das für uns heute nicht. Und ich denke, uns ist mehr geholfen, wenn wir in diesem Text, in dem Jesus immer wieder Dinge aufgreift und Rückbezüge hat, wenn wir diesen Text anschauen und ihn anhand von drei großen Themen betrachten. Und das sind die drei Punkte, die ich gerade schon genannt habe. So wollen wir das heute angehen. Und wir werden dabei schon ein bisschen der Struktur des Textes folgen, aber nicht ganz streng. Wir sehen also am Anfang, dass wahre Erfüllung nur gefunden werden kann, wenn Gott Menschen zieht. Unser Predigttext beginnt wirklich damit, dass Menschen, hier konkret die jüdischen Zuhörer, murren. Sie klagen, sie schimpfen, sie meckern über das, was Jesus offensichtlich zuvor gesagt hat. So beginnt ja hier der Text. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen, wieso spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Also sie klagen und murren. Irgendwas hat Jesus gerade gesagt, was sie so richtig stört, was sie nervt, was sie ärgert. Von daher ist es gut, nochmal zu schauen, was genau hatte Jesus eigentlich gerade gesagt? Das sind die letzten Verse vom Predigttext der letzten Woche, die Verse 37 bis 40. Da hatte Jesus gesagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Herr Matthias Mockler hat letzte Woche schon ein bisschen was über diese Verse gesagt und gesagt, dass das sicherlich ein Abschnitt ist, an dem sich manche Menschen auch heute noch stören, wo sie heute noch drüber murren. Im Endeffekt spricht Jesus hier über den göttlichen Willen und sagt, Gottes Wille besteht hier aus verschiedenen Aspekten. Gott, der Vater, hat einen Willen im Hinblick auf Menschen. Und deswegen sendet Gott, der Vater, seinen Sohn. Es ist der Wille des Vaters, dass er vom Himmel kommt, um dann weiter den Willen Gottes auszuführen. Und Jesus soll also etwas ausführen. Er soll nämlich Menschen, die zu ihm kommen, retten. Er soll sie festhalten, bei sich halten und sie auferwecken am jüngsten Tage. Und es wird hier erklärt, dass Gott in seinem Willen nicht nur Jesus sendet, um das zu tun, sondern dass er in seinem souveränen Willen Menschen nimmt und sie Jesus gibt. Und alle, die der Vater in seinem Willen Jesus gibt, bleiben dann bei ihm und werden von ihm auferweckt. Ja, das ist die Lehre von der göttlichen Erwählung. Eine Lehre, über die auch heute noch von vielen sehr gemurrt wird. Ich glaube, es ist gut, dass wir das hier ein bisschen genauer betrachten, was hier wirklich gesagt wird. Vordergründig könnte man denken, dass die Juden gar kein Problem haben mit der göttlichen Erwählung, sondern nur ein Problem damit haben, dass Gott der Vater seinen Sohn gesandt hat vom Himmel. Nicht? Denn sie sagen, dass wir kennen den. Sie stören sich gar nicht so sehr an dem, was Jesus sagt, sondern über das, was er für sich selbst in Anspruch nimmt, dass er vom Himmel gekommen ist. Aber interessant ist, wie Jesus auf ihr Murren reagiert. Jesus verteidigt nicht sich selbst oder seine Herkunft. Jesus erklärt das, was er gerade gelehrt hatte, noch etwas mehr. Das scheint das Thema zu sein, um das es hier wirklich geht. Jesus sagt, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist genau das gleiche Bild. Wieder, der Vater sendet den Sohn und der Vater zieht Menschen, um sie dann zu Jesus zu bringen, sodass Jesus sie dann auferweckt. Das ist also genau das gleiche Thema. Ja? Und Jesus greift das dann später nochmal auf in Vers 65, wenn er sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Niemand kann zu Jesus kommen, es sei ihm vom Vater gegeben. Der Vater nimmt und gibt und alle, die er ihm gibt, werden von Jesus gerettet, auferweckt am jüngsten Tag. Er muss ziehen, Jesus rettet. Nun, mir ist klar, dass diese Lehre umstritten ist. Vielleicht bist auch du jetzt gerade ein bisschen angespannt und innerlich murrst du über das, was ich sage. Da bist du in guter Gesellschaft. Das ist ein Thema, das hat in der Kirchengeschichte schon immer Menschen dazu gebracht, untereinander zu murren. Es hat alle möglichen Konflikte gegeben. Das fing schon ganz früh in der Kirchengeschichte an, schon um das Jahr 400 herum hatte Augustinus, der Kirchenvater, gelehrt, dass Gott erwählen muss, weil wir von uns aus niemals zu Gott kommen würden, weil wir geistig tot sind und kein Interesse an Gott haben, es sei denn, Gott zieht uns. Wenn Gott nicht eingreift, werden wir nicht zu Gott kommen. Dem hatte sich der dann später als Heretiker verurteilte Pelagius entgegengestellt, der von der absoluten Freiheit des menschlichen Willens sprach. Und meinte, wir entscheiden und Gott kann nur zuschauen und Gott wird nur zuschauen, er mischt sich da nicht ein. Und diese Diskussion, diesen Konflikt zwischen den Vertretern eines absolut freien Willens und einer souveränen göttlichen Erwählung, diese Diskussion zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Ganz prominent finden wir das in der Reformationszeit. Martin Luther war ein Verfechter der Erwählungslehre, hat das sehr klar vertreten, sehr klar gelehrt. Und der Humanist Erasmus von Rotterdam hatte sich dem entgegengestellt und hatte als guter Humanist den Menschen über alles gestellt und gesagt, der Mensch entscheidet, es ist allein der Mensch. Und daraufhin hatte Luther eines seiner bekanntesten Werke geschrieben, das Buch vom unfreien Willen. Also wer sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen will, dem sei dieses Buch sehr empfohlen, gibt es auch in neuen Auflagen von Martin Luther, eines seiner bekanntesten und aus seiner eigenen Sicht eines seiner wichtigsten Werke vom unfreien Willen. Aber ich möchte gar nicht, dass wir jetzt eine große Diskussion starten. Ich wollte nur zeigen, das ist ein Thema, über das wird gemurrt. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus Worte ernst zu nehmen, wenn er sagt, murrt nicht untereinander. Lasst uns keinen Streit über diese Frage anfangen, sondern lasst uns hören, was Gott uns hier zu sagen hat. Und was das dann auch konkret für uns bedeutet, ist viel wichtiger. Nun, wenn das, was Jesus hier sagt, wahr ist, dann sollte uns Christen dies doch dazu führen, dass wir unendlich demütig und dankbar sind, oder? Also wenn der Anfang unserer Errettung nicht bei uns liegt, weil wir klüger und besser waren als andere und wir die richtige Entscheidung getroffen haben, sondern wenn Gott eingegriffen hat, dann gebührt ihm alle Ehre, aller Dank. Wenn du heute hier bist, ob du es weißt oder nicht, dann hat Gott der Vater dich gezogen in seiner großen Vaterliebe. Preis Gott! Bild dir nichts darauf ein, ja, ich bin halt klüger als die da draußen. Nein, preis den Herrn für seine große Gnade, für sein gnädiges Wirken in deinem Leben. Zum anderen sollte diese Lehre uns dazu bringen, anzuerkennen, dass wir allein Menschen nicht zu Christen machen können. Es ist nicht etwas, was wir untereinander tun. Das heißt, wir appellieren an den Willen eines Menschen und wir überreden und überzeugen ihn und dringen auf ihn ein, bis er endlich nachgibt. Ja, ich kann ja den Willen von Menschen durchaus verändern. Ich habe große Erfahrungen damit gesammelt, schon früh in meinem Leben. Ich habe während meines Studiums im Sportgeschäft Laufschuhe verkauft. Da kamen auch Leute, von denen ich wusste, die werden nie laufen gehen, aber ich habe ihnen die teuersten Laufschuhe angeboten. Und nach ein bisschen Überzeugung habe ich ihren Willen gebrochen und sie haben gekauft. Mir hat tatsächlich mal jemand vorgeschlagen, dass ich deshalb bestimmt auch ein guter Evangelist sei. Und er sagt, na, eins ist mir klar, das, was bei Runners Point damals hervorragend funktioniert hat, das funktioniert im Hinblick auf Erlösung nicht. Ich kann niemanden so manipulieren, dass er ein wirklich bekehrtes Herz bekommt. Und das sei uns eine Ermutigung. Ja, wir reden mit den Menschen über Gott, so wie Gott uns das aufgetragen hat. Wir verkünden ihnen das Evangelium. Aber dann lasst uns auch mit Gott über die Menschen reden und ihn bitten, das zu tun, was nur er tun kann. Menschen zu ziehen. Liebe Eltern, wenn ihr ein Anliegen habt für eure Kinder, dass sie zum Glauben kommen, dann betet für sie. Ihr könnt sie nicht von euch aus bekehren. Ihr könnt sie nicht dahin manipulieren. Ihr könnt eure Kinder dazu kriegen, dass sie ihre Zimmer aufräumen, vielleicht. Ja. Aber ihr könnt eure Kinder nicht zu Christen machen mit den besten Argumenten. Das ist ein Werk Gottes. Deswegen fangt an, schon im jüngsten Alter eurer Kinder, vielleicht wenn sie noch im Mutterleib sind, betet, dass der Herr sie erretten möge, dass er in seiner Gnade eingreift und sie zieht. Ihr Teenager, die ihr vielleicht schon gläubig seid, wenn ihr diese Woche zurück zur Schule geht und ihr habt ein Anliegen für eure Mitschüler, dann könnt ihr heiße Diskussionen mit ihnen führen, die oft dazu abdriften, irgendwann, dass wir nur noch Recht haben wollen und die wollen Recht haben und dann ist es einfach nur noch eine wilde Diskussion. Ja, bezeugt ihnen das Evangelium, aber dann betet. Betet und bittet den Herrn, dass er sie zieht. Es ist erstaunlich, was Gott in Antwort auf Gebet tut. Ich kenne Mensch um Mensch um Mensch, für den lange gebetet wurde, bevor er das Evangelium auf einmal verstanden hat. Gott lässt sich bitten und Gott zieht in seiner souveränen Gnade Menschen, gerade weil wir ihn darum bitten. Das sind die beiden Dinge, die Gott uns gegeben hat. Nicht? Das Bezeugen des Evangeliums als ein Weg, wie Gott ruft, und Gebet, dass er sie wirklich zieht. Von daher auch meine Bitte, dass ihr diese Woche intensiv betet für das, was wir im One Bookshop starten. Wenn ich jetzt an den nächsten 5 Abenden jeweils um 18 Uhr dort im One Bookshop stehe und die Grundlagen des christlichen Glaubens lehre, mir ist klar, dass meine Worte nichts bewirken, es sei denn, Gott zieht Menschen. Betet, dass ich klar und deutlich sage, was Gott sagen möchte, dass ich sein Sprachrohr bin, aber dann betet, dass der Herr Herzen auftut, sodass Menschen Acht haben auf das, was gesagt wird. Nicht so, wie er das einst bei Lydia tat in Apostelgeschichte 16, wo es heißt, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie Acht hat. Möge der Herr das schenken. Von daher murrt nicht über Fragen der Erwählungslehre, sondern lasst uns dankbar sein für das, was Gott tut und lasst ihn bitten darum, dass er es tut. Also Gott muss ziehen, damit Menschen wahre Erfüllung, wahres Leben finden. Ja, vielleicht sollte ich das auch noch für einen Moment ein bisschen weiter ausführen. Wahres Leben, Rettung, ist nicht etwas, was vielleicht im Leben ein bisschen weniger spaßhaft ist wie ein Leben ohne Jesus. Also wenn du heute hier bist und du bist noch kein Christ, sagst du, ich weiß gar nicht, ob ich gezogen werden will, weil mir erscheint es so, dass die Christen weniger Spaß haben, weniger Erfüllung finden. Also so viele Orte, wo man Erfüllung finden könnte, meines Erachtens, da sagt Gott immer, nee, da sollt ihr nicht hin. Glaubt dieser Lüge nicht. Die Welt, der Teufel will uns einreden, dass wir Erfüllung finden in allen möglichen Orten. Aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, dann müsst ihr doch eingestehen, dass nichts davon euch bisher wirklich erfüllt hat. Auf jeden Fall nicht dauerhaft. Viele dieser Dinge, die uns für einen Moment vielleicht Erfüllung geben, sind wie hungrige Monster. Wenn wir anfangen, sie zu füttern, werden sie immer hungriger und brauchen immer mehr. Und wirklich erfüllt ist man nie. Wahre Erfüllung finden wir nur bei Jesus. Deswegen ist das Kommen zu Jesus der Weg, wie wir wahre Erfüllung finden für dieses Leben und für die Ewigkeit. Also Jesus erklärt, Gott muss ziehen, und dann erklärt er weiter, und Menschen müssen ihn erkennen als der, der wahrhaft ist. Das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Wenngleich Jesus hier nicht direkt die kritische Anfrage der Juden beantwortet, ja, ist er wirklich vom Himmel gekommen, so lässt er doch keinen Zweifel daran, dass es so ist. Das hat er ja schließlich schon gesagt in Vers 38, dass er vom Himmel gekommen ist, dass der Vater, dass es der Vaters Wille war, dass er in diese Welt gekommen ist, und das greift er immer wieder auf. Ja, in Vers 44 sagt Jesus, dass der Vater ihn gesandt hat. In Vers 46 erklärt er weiter, dass er allein den Vater gesehen hat, von dem er gekommen ist. Und dann ab Vers 47, das haben wir gerade auch schon gehört, vergleicht Jesus sich mit dem Manna. Wir erinnern uns, die Juden hatten vorher gefragt, hier, was für Wunder tust du? Mose hat uns das Manna gegeben, und ihr sagt, was ist denn schon Manna? Ich bin viel besser als Manna. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Das sagt er ja Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. War nur lebensverlängernde Maßnahme, ein bisschen Manna. Okay, nicht schlecht. Wir sind trotzdem gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also wiederum, Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen und ich habe mehr zu bieten als alles, was ihr bisher kennt. Tatsächlich erklärt er dann am Ende unseres Textes in Vers 57, wie mich der lebendige Vater gesandt hat, also nochmal, er ist gesandt vom Vater, vom Himmel gekommen, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also immer und immer wieder sagt Jesus, ja, ich bin vom Himmel gekommen, der Vater hat mich gesandt, ich bin göttlichen Ursprungs. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Nun, wenn Jesus nicht göttlichen Ursprungs wäre, dann hätte er Gott den Vater nie wirklich gesehen, wie er hier beschreibt, niemand hat den Vater gesehen, außer der vom Vater gekommen ist, nämlich er selbst. Dann könnte er auch nicht mit göttlicher Autorität sprechen, dann wäre er nur ein Prediger wie viele, der einfach irgendwelche Thesen raushaut. Vor allem wäre er dann aber einfach nur ein Mensch, wenn er nicht göttlichen Ursprungs wäre. Wenn Maria und Josef wirklich seine Eltern wären, wenn Josef ihn gezeugt hätte. Und als ein reiner Mensch könnte er nicht retten. Er könnte nichts für uns tun, er könnte uns nicht für die Ewigkeit bewahren und er könnte uns ganz sicher als normaler Mensch nicht am jüngsten Tage auferwecken. Denn wenn Jesus nur ein normaler Mensch wäre, dann wäre er genauso erlösungsbedürftig wie wir, denn wir Menschen haben uns alle von Gott abgewandt, wir sind alle gefallen unter die Sünde, wir sind verknechtet unter die Sünde, wir sind tot in unseren Sünden und Übertretungen, und Jesus könnte nicht mal sich selber helfen. Und er würde eines Tages sterben und dann das Gericht. Und er könnte niemanden auferwecken am jüngsten Tage, weil er nicht einmal selber auferweckt werden würde am jüngsten Tage. Nein, Gott musste Mensch werden. Der ewige, heilige Gott musste Mensch werden, um als Heiliger unter uns Nichtheiligen zu leben. Das Leben, das wir hätten leben sollen. Deswegen kommt Gott zu uns. Deswegen ist Jesus der von Gott gekommene, ewige Sohn des himmlischen Vaters. Der Vater hat ihn zu uns gesandt, um sich mit uns zu versöhnen oder uns mit ihm. Also Jesus ist vom Himmel gekommen mit einem klaren göttlichen Auftrag. Und auch das ist bedeutend. Und das sagt er hier in Vers 51, nachdem er erklärt hat, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist, erklärt er weiter, und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Also vom Himmel gekommen, ins Fleisch gekommen, um sein Fleisch, um sein Leben aufzuopfern, zu geben. Jesus führt er später weiter aus, wenn er sagt, dass er gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um uns Menschen zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier in diesem Text verdeutlicht er das weiter, wenn er davon spricht, dass er sein Fleisch und sein Blut gibt. Das Geben des Blutes ist immer ein Bild für das Sterben, für den Tod. Er opfert sich selbst auf, er gibt sich für uns Menschen, sodass wir durch ihn ewig leben können. Ich verdeutliche ja ganz deutlich in Vers 53 und 54, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und dann kündigt er seine Auferstehung in gewisser Weise an und sagt, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ist auch interessant, ne? Wie kann einer, der sein Leben gibt, der stirbt, am jüngsten Tage da sein, um uns aufzuerwecken? Aber Jesus führt das hier nicht im Detail aus. Wenn ihr mehr verstehen wollt über das Werk, das Jesus für uns vollbracht hat, dann müssen wir in der Bibel weiterlesen. Das Johannesevangelium hat noch viel dazu zu sagen, die nachfolgenden Bücher der Bibel haben noch viel dazu zu erklären. Aber klar ist, die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, heilig, vollkommen gut, und dass er dann sein Leben gegeben hat für Sünder. Er ist gestorben für Sünder, so wie die Schrift es angekündigt hat. Paulus fasst das im 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 zusammen, als die Kernbotschaft, die wichtigste Botschaft des christlichen Glaubens. Wenn du nur zwei Bibelverse auswendig lernen willst, 1. Korinther 15, 3 und 4 sind richtig gut. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben wurde, das heißt, er war wirklich tot. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, so wie die Schrift es verheißen hat. Jesus will, dass wir verstehen, dass er nicht einfach nur ein Mensch ist. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und nur durch sein stellvertretendes Sterben, dass er sich für uns hingegeben hat, wie er hier sagt, dass sein Fleisch für uns gegeben wird, für das Leben, nur dadurch, dass sein Blut vergossen wird, können wir vor Gott bestehen. Er kauft uns frei. Er zahlt die gerechte Strafe für unsere Schuld, weil er sie auf sich nimmt, weil er für uns stirbt. Und er überwindet den Tod und gibt uns wahres Leben, ewiges Leben. Also lass mich dich einfach nochmal ganz konkret fragen. Was denkst du, von wo und wozu Jesus gekommen ist? Ich hoffe, du erkennst, er ist vom Himmel gekommen, zu uns, für uns, um sein Leben für uns zu geben und den Tod zu überwinden, sodass wir ein Leben haben können, das für alle Ewigkeit weitergeht, schon hier auf Erden erfüllend ist. Was meinst du, wie du vor Gott bestehen kannst? Ist dir klar, dass das für dich notwendig war? Die Juden damals, die schienen das noch nicht zu verstehen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, nicht zuletzt vor dem One Bookshop in den letzten Wochen, aber auch in vielen Gesprächen über viele Jahre, und viele von euch wissen das auch, dass Menschen alle möglichen Vorstellungen haben, wie wir vor Gott bestehen können. Ja? Halten der 10 Gebote, ein Versuch. Und sei mal ehrlich zu dir selbst. Nie lügen, nie betrügen, nie begehren. Wenn das dein Weg ist, habe ich eine ganz einfache Antwort für dich. You won't get no satisfaction. Oder meinst du, du musst halt einfach irgendwie ein ganz guter Mensch sein? Und die Bibel macht deutlich, keiner ist gut, auch nicht einer. Keiner von uns ist gut genug für Gott. Vor dem heiligen Gott werden wir nicht bestehen können. Oder einfach so irgendwie zu Gott kommen? Ich kann dir sagen, Menschen, die zu Gott gekommen sind ohne Jesus Christus, haben immer die gleiche Reaktion gehabt. Wehe mir. Furcht und Schrecken. Kein sündiger Mensch kann bestehen vor dem heiligen Gott ohne einen Mittler. Ohne einen, der für uns eintritt. Einen, der unsere Schuld von uns nimmt und uns seine Heiligkeit schenkt. Wir werden wahre Erfüllung, ewiges Leben nur finden, wenn der Vater uns sieht und wenn wir den erkennen, durch den allein wir Rettung finden können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Denn es braucht mehr als nur das Ziehen des Vaters und das Erkennen des Sohnes. Es braucht wahren Glauben. Ich habe zu Beginn der Predigt von der Erwählungslehre gesprochen und manche Menschen denken, wenn man über Erwählungslehre spricht, dann schließt das ja die menschliche Verantwortung aus. Dann muss ein Mensch gar nicht mehr zum Glauben aufgerufen werden, weil Gott macht ja dann sowieso, was er will. Ich weiß, dass es diese Lehre gibt, nennt sich Hyperkalvinismus, hat nichts mit Calvin oder Calvinismus zu tun. Das ist eine Irrlehre. Die Bibel lehrt sehr klar menschliche Verantwortung. Wenngleich Gott souverän rettet, heißt das nicht, dass wir passiv bleiben, sondern wir haben eine echte Verantwortung. Wenn du jetzt denkst, Matthias, das ist jetzt widersprüchlich, eben hast du das gesagt, jetzt sagst du das, dann sage ich, nein, das ist kein Widerspruch, es ist ein Spannungsverhältnis und mit dem müssen wir leben, weil die Bibel uns das gibt. Selbst unser Text hier gibt das, denn Jesus betont schon in Vers 47, dass Menschen an ihn glauben müssen, um das ewige, das wahrhaft erfüllende Leben zu haben. Und das greift Jesus dann gegen Ende unseres Predigttextes auf, ab Vers 53, wo er in sehr bildhafter Sprache erklärt, was es wirklich heißt, zu glauben. Und wir sehen, dass es dabei um deutlich mehr geht, als das, was wir gemeinhin als Glauben titulieren. Vielleicht hast du selber schon mal zu jemandem gesagt, bevor er eine Prüfung hatte oder einen Wettkampf oder so, ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von Glauben spricht. Das heißt einfach nur, ich halte das für möglich, dass du das schaffst. Ich bin guter Zuversicht, dass du das schaffst. Ein biblischer Glaube ist mehr als etwas für möglich halten. Eine gute Zuversicht zu haben. Andere Menschen glauben, weil sie etwas für wahr halten. So, ja, ich glaube, dass es jetzt circa 11 Uhr ist. Und ihr glaubt mir das vielleicht, ohne auf die Uhr zu schauen. Weil ihr das für wahrscheinlich haltet. Wiederum, biblischer Glaube ist mehr als einfach nur Dinge für wahr zu halten. An Jesus zu glauben, heißt ihm, sich so komplett anzuvertrauen, dass wir ihm die Kontrolle über unser Leben übergeben. Ich hoffe, das ist dir klar. Biblischer Glaube ist mehr als nur ein für möglich und für wahr halten. Biblischer Glaube ist ein sich komplett anvertrauen, sich komplett in die Hand eines anderen zu geben. Ich glaube ihm so sehr, dass ich nichts mehr aus eigener Kraft versuche. Ich glaube, dass ich ihn brauche und nur er mir helfen kann. Das ist der Glaube, von dem hier die Rede ist. Und deswegen gebraucht Jesus dieses seltsame Bild davon, dass wir sein Blut trinken und sein Fleisch essen müssen. Wir müssen ihn so in uns aufnehmen, sagt er, dass er wirklich in uns lebt. Komisches Bild, ne? Aber das ist genau das, was er sagt. Ihr braucht mich in euch. Ich muss in euch Raum einnehmen. Ich muss in euch Gestalt einnehmen. Ich muss anfangen, euer Leben zu bestimmen. Mir ist klar, dass manche Ausleger sagen, ja, damit redet Jesus über das Abendmahl. Hier geht es darum, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken müssen. Die katholische Kirche hat daraus eine ganz konkrete Lehre gemacht, weil sie dann sagt, ja, das Brot, was wir dann essen im Abendmahl, ist wirklich sein Fleisch. Das wird gewandelt, es sieht nur noch aus wie Brot, ist aber gar nicht mehr Brot. Und der Traubensaft, den wir trinken, sieht noch aus wie Traubensaft, schmeckt auch noch so, aber ist gar kein Traubensaft mehr, sondern ist wirklich sein Blut. Und das brauchen wir und dann dadurch nehmen wir Gnade in uns auf. Bei allem Respekt. Das ist nicht plausibel. Jesus hatte gerade die gleiche Verheißung, die Verheißung des wahren und ewigen Lebens gegeben an Menschen, die zu ihm kommen und an ihn glauben. Eben noch hat er gesagt, wenn ihr kommt und glaubt, habt ihr wahres, ewiges Leben. Und jetzt sagt er, wenn ihr mich esst und trinkt, habt ihr wahres, ewiges Leben. Sind das zwei verschiedene Dinge? Gibt es zwei Wege zum Heil? Nein, das eine ist eine Illustration, ein Bild für das andere. Noch dazu war das Abendmahl zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das sagt, noch gar nicht eingesetzt. Das hätte kein Mensch so verstanden zu der damaligen Zeit. Ja, im Gegenteil, das Abendmahl bringt wunderbar, sinnbildlich genau das zum Ausdruck. Ich hoffe, die letzte Woche hier waren und das Abendmahl gefeiert haben, dass ihr das bedacht habt. Im Abendmahl kommt sinnbildlich zum Ausdruck, dass Jesus sich für uns gegeben hat, dass sein Leib für uns hingegeben wurde, dass sein Blut für uns vergossen wurde. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann tun wir das und erinnern uns daran und verkünden damit, dass wir ihn wirklich im Glauben angenommen haben, dass er wirklich in uns lebt. Nicht durch ein bisschen Brot, ein bisschen Traubensaft. Das hilft uns nur zu schmecken und uns zu erinnern. Das ist ein Gedächtnismahl, das uns stärken soll in unserem Glauben, in unserem Vertrauen darauf, dass wir wirklich gerettet sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Deswegen ist die alles entscheidende Frage, ist Jesus Christus in dir? Lebt er in dir? Hast du ihn wirklich angenommen, in dich aufgenommen? Hast du ihn im Glauben als deinen Retter und Herrn so angenommen, dass du ihn nicht nur für möglich und für wahr, womöglich wahr hältst, sondern dass er wirklich der Herr deines ganzen Lebens ist? Nur ein solcher Glaube rettet. Nur ein solcher Glaube führt uns hin zu wahrer Erfüllung. Nicht ohne ihn in der Kontrolle unseres Lebens zu haben, werden wir keine wirkliche, wahrhafte, ewige Erfüllung finden. Wir werden das ewige Leben nicht erreichen, sondern eines Tages erschrocken feststellen, dass wir so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Deswegen, Glauben heißt, Jesus lebt in dir. Er bestimmt dein Leben. Er wird dir immer mehr das geben und dich so führen, dass du wirkliche Erfüllung, wirkliche Freude in ihm findest. Wenn du Fragen dazu hast, was es heißt, diesen Glauben zu haben, dann bitte komm mit uns ins Gespräch. Geh nicht nach Hause und sag, ja, das klang ganz plausibel, ich glaube das schon irgendwie. Ich kann euch sagen, ich habe das lange in meinem Leben probiert. Als ich angefangen habe, den christlichen Glauben intellektuell zu verstehen, habe ich so, ja, ich glaube das schon irgendwie. Es hat mein Leben nicht bestimmt. Und deswegen habe ich Erfüllung überall gesucht, nur nicht in Jesus Christus. Und es war ein Haschen nach Wind, wie die Bibel sagt. Immer wieder die Feststellung, I can't get no satisfaction. Zumindest nicht dauerhaft, nicht ewig. Und viele unter uns sind zu Jesus gekommen. Viele von uns haben diesen wahren Glauben. Wir haben Jesus in uns aufgenommen und wir sagen, er ist der Herr meines Lebens. Und doch sitzt du vielleicht heute hier und denkst dir insgeheim, I can't get no satisfaction. Ich finde nicht wirkliche Erfüllung. Ja, ich habe Jesus. Bin sehr dankbar dafür. Aber irgendwie fehlt was. Da möchte ich dich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wo suchst du nach der Erfüllung? Seht ihr auch, wir Christen sind immer wieder versucht, wahre Erfüllung irgendwo anders zu suchen. der Welt zu glauben, die uns sagt, wahre Erfüllung findest du in der Beziehung, in Ehe, in Kindern, in Sexualität, in Partys, in Reichtum, in Luxus. Brauchst nur die richtigen Klamotten, das richtige Haus, das richtige Auto, dann vielleicht gute Noten in der Schule. Viele dieser Dinge sind gute Dinge, aber sie werden dich nicht wirklich befriedigen. Wir brauchen mehr von Jesus. Er muss mehr Raum in uns gewinnen. Wir müssen anfangen, den Lügen weniger Beachtung zu schenken, die uns sagen, du brauchst nur das und dann bist du erfüllt. Und dann merken wir, das kriege ich nicht und dann bin ich nicht mehr erfüllt. Dann habe ich diesen Hunger nach etwas, was mich doch erfüllen muss. Und ich merke, ich komme da nicht hin. Und ich kriege nicht genug davon. Wir brauchen mehr von Jesus. Du brauchst mehr von Jesus. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Wahre Erfüllung finden wir nur, wenn der Vater uns sieht. Wenn du heute hier bist und du diese Worte hörst und sie anfangen, in dir eine gewisse Wirkung zu entfalten, dann ist es sehr wahrscheinlich der Vater, der dort am Werk ist, der dich gerade zieht. Wenn du heute hier bist und zu Jesus gekommen bist, dann preis den Herrn, er hat dich gezogen. Wahre Erfüllung finden wir nur in Jesus. Dafür ist er gekommen, dafür ist er vom Himmel gekommen, dafür hat er für uns gelebt, dafür ist er für uns gestorben, hat den Tod überwunden. Er ist der, der wahres und ewiges Leben geben kann. Und deswegen finden wir wahre Erfüllung nur im Glauben an diesen Jesus. Wenn er anfängt, in uns zu leben. Wir brauchen nichts anderes, liebe Geschwister. Ich weiß, es ist schwer zu glauben manchmal, aber es ist wahr. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen mehr von ihm. Immer mehr. Dafür möchte ich beten. Und das wollen wir dann gemeinsam singen. Und so miteinander im Singen beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns hier heute hergeführt hast. Herr, dass wir hier in Deutschland leben, wo dein Wort frei verkündigt werden kann, das war nicht unsere Entscheidung, das war deine souveräne Wirkung in unserem Leben, dass wir hier in dieser Gemeinde sind heute. Ist nur darauf zurückzuführen, weil du uns gezogen hast. Herr, wir danken dir, dass du nicht nur uns gezogen hast, sondern dass du auch deinen Sohn gesandt hast, sodass er für uns tun konnte, was wir nicht tun können. Danke, dass er für uns gelebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er den Tod überwunden hat und dass er nun durch seinen Geist in uns leben will. Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist mehr und mehr Raum in uns einnimmst. Herr, ich weiß, ich habe das nötig. Ich weiß, viele meiner Geschwister haben das nötig. Wir brauchen mehr von dir in uns. Immer mehr von dir. So beten wir. Komm, nimm Raum in uns ein, damit wir in dir wahre Erfüllung und ewiges Leben finden. Amen.